medizinischen Patienten darstellen, weil es letztendlich die Herzinsuffizienz das Bild eines chronischen Schocks darstellt. Das heißt nicht, dass es 1:1 gleichzusetzen ist, aber viele Mechanismen, die aktiviert sind, ist doch eine mehr als normale, übernormale, eigentlich eine übernormale Übereinstimmung, sodass ich mir denke, was wir in der Herzinsuffizienz lernen, kann man in gewisser Weise mitnehmen, um für die Intensivmedizin zu lernen und eventuell auch Modelle zu übernehmen. Das Thema, das ich dankenswerterweise übernehmen durfte, ist insofern ein undankbares für mich, weil wir vom Abdomen in der Herzinsuffizienz sehr wenig wissen, bis gar nichts wissen. Viele haben sich die Kardiologen nicht drum gekümmert, weil ein Zwerchfell dazwischen ist. Ich versuche doch trotzdem ein bisschen abzugrasen, was es dort gibt. Und ich glaube, dass es durchaus einige, zumindest einige Dinge ich anreißen kann, über die man hinterher diskutieren kann. Es ist so, was einem beim Abdomen als erstes auffällt, ist natürlich der Gastrointestinaltrakt, und was wir wissen, ist, dass die fortgeschrittene Herzinsuffizienz mit einer ausgeprägten Kachexie vergesellschaftet ist, wie letztendlich alle chronischen Erkrankungen. Und hier eine Arbeit aus der Arbeitsgruppe von Stefan Anker, der erstmalig eigentlich eine Nonaussage, aber erstmalig gezeigt hat, dass die Kachexie ein prognostischer Marker in der Herzinsuffizienz ist, wenn auch nicht der stärkste. Vergleicht man das hier mit anderen, mit V2 Max oder NYHA-Klassifikation, so sind diese stärker und das sind schon relativ schwache Variablen. Nichtsdestotrotz, es handelt sich, und das ist das Wichtige, um einen unabhängigen Prädiktor für das Outcome. Das heißt, da sind sehr viele Mechanismen sicher aktiviert, von denen wir uns heutzutage noch nicht ganz darüber im Klaren sind, was es ist. Das Modell, das letztendlich aufgebaut worden ist, es handelt sich hier mehr eigentlich um ein theoretisches Modell bis heute, was sich im Darm abspielt, in der Herzinsuffizienz. So geht man immer einmal von der Minderperfusion aus. Ob die Minderperfusion so eine zentrale Rolle in der Herzinsuffizienz spielt, möchte ich auch dahingestellt lassen, aber letztendlich sind wir dem hämodynamischen Modell noch extrem verhaftet als Mechanisten. Diese führen letztendlich oder sollen zu einer Ischämie im Bereich der Mucosa führen, welche wiederum die Permeabilität erhöht, daraufhin es zu einer bakteriellen oder Endotoxineinschwemmung kommt, zur Zytokinaktivierung, von der wir wissen, dass sie ganz ausgeprägt ist, und diese Zytokinproduktion letztendlich die Herzinsuffizienz wiederum triggern, verstärken und hier noch einiges an Kreuzreaktionen. Versucht man gleich einmal zu hinterfragen, wie ist denn die intestinale Hyperperfusion in der Herzinsuffizienz, so gibt es einmal gar keine Daten, so valide ist eben dieses Modell. Aber wir wissen doch aus intensivmedizinischen Daten, eine direkte Korrelation zwischen Vasopressin-Spiegel, wenn wir Vasopressin geben, und der Darmperfusion. Und wir wissen, dass das Vasopressin oder hier das Copeptin, das Provasopressin, deutlich erhöht ist in der Herzinsuffizienz, sodass wir suspizieren können, dass über dieses Vasopressin durchaus eine gastrointestinale Ischämie besteht. Die Stärke dieses Vasopressins ist als Prädiktor, um es einmal mit der Kachexie zu vergleichen, hier noch stärker als das BNP, welches momentan sicher der valideste prognostische Marker in der Herzinsuffizienz ist. Zum zweiten Punkt, die intestinale Permeabilität. So ist Gott sei Dank rechtzeitig im September eine Arbeit herausgekommen für diesen Vortrag, die gezeigt hat, dass die Permeabilität in der Herzinsuffizienz nicht beeinflusst ist. Allerdings, die Zeit geht sehr schnell und hier schließt sich auch der Kreis der Referenten schon wieder, wenn Sie hier sehen, eine Arbeit vom Kollegen Swicinski, den wir gerade gehört haben, frisch vor 2 Wochen publiziert, der widerspricht dieser anderen Arbeit und zeigt, dass letztendlich die Permeabilität signifikant erhöht ist in der Herzinsuffizienz. Es sind zwei unterschiedliche Untersuchungsmethoden. Ich glaube, der Kollege Swicinski ist bereits wieder abgereist. Ich hätte gern mit ihm diskutiert, wie valide das letztendlich auch ist mit diesem Testverfahren. Letztendlich kommt es hier allerdings zu einer erhöhten Permeabilität, und was man im Ultraschall sehr schön gesehen hat, dass die im Dickdarmbereich die Wanddicke deutlich erhöht ist, das heißt, es kommt durchaus zu einer ausgeprägten Ödembildung. Und wir haben viel heute gehört von der bakteriologischen Situation im Darm. Es kommt zu einer ausgeprägten Kolonisation der Bakterien im Mucosa-Bereich. Das heißt, hier wiederum ist zumindest mal ein erster Datensatz, der dieses Modell unterstützt, dass es letztendlich im Darm zur Ödembildung kommt und damit zur bakteriologischen und Endotoxineinschwemmung. Ob es in weiterer Folge dadurch zur Zytokineinschwemmung kommt oder Aktivierung und diese Zytokinaktivierung letztendlich eine systemische Relevanz hat, ist natürlich völlig ungeklärt. Das führt aber nun zur Kachexie, weil diese ganzen, die erhöhte Permeabilität und das Ödem im Dickdarm erklärt uns ja letztendlich noch nicht die verschlechterte Ernährungssituation im herzinsuffizienten Patienten. Und hier ist ein Rattenmodell oder ein Mäusemodell, wo wir hier schon eine kachektische Maus sehen und hier eine besonders kachektische Maus. Und interessanterweise handelt es sich hier primär nicht darum, möglicherweise um ein Resorptionsproblem, sondern um eine massive Aktivierung kataboler Hormone. Das wissen wir, Norepinephrin, Epinephrin ist massiv erhöht, es handelt sich hier um kataboler Hormone, das Cortisol ist erhöht in der Herzinsuffizienz, alles Faktoren, die wir eben auch in der Intensivmedizin kennen und vor allem das TNF-Alpha. Und schauen wir uns dann einmal wieder bei dieser Mäuse an, wie werden sie letztendlich über diese katabolen Hormone kachektisch? So gibt es hier ein Modell, ein Mäusemodell, das eben das TNF-Alpha injiziert hat, und zwar zerebral injiziert hat. Und so sehen wir hier, was hier vor allem heruntergeht, ist die Aufnahme. Die Nahrungsaufnahme. Das heißt, es führt zu einer extremen Appetitlosigkeit. Inwieweit periphere Mechanismen dazu eine Rolle spielen, kann man jetzt auch nicht sagen, aber zumindest ist es hier so. Das heißt, es ist letztendlich dem Darm sozusagen vorgeschaltet, die Kachexie über diese Aktivierung, zumindest über das TNF-Alpha. Was wir interessanterweise sehen, was auch in die Kachexie hineinspielt, das ist einer der vielen Paradoxa in der Herzinsuffizienz. Da gibt es mehrere Paradoxa. Das ist das, dass diejenigen Patienten mit dem niedrigsten HbA1c die höchste Mortalität haben. Je höher das HbA1c ist, desto geringer die Mortalität. Wobei das nicht so ganz klar ist. Letztendlich ist es erklärbar primär eben über die Kachexie, dass wahrscheinlich der Glukosestoffwechsel wesentlich geringer ist und infolgedessen auch diese Patienten einen besseren HbA1c haben. Das heißt, Insulinbedarf ist bei weitem gar nicht so hoch. Aber schauen wir uns einmal an, wie schaut es mit dem Insulin in der Herzinsuffizienz aus? So ist dieses Insulin auch signifikant reduziert. Hier die gleiche Arbeit, die ich eben vorgestellt habe, von den katabolen Hormonen sehen wir hier die anabolen Hormone, wo eben vor allem das Insulin signifikant reduziert ist. Und mit diesem Insulin habe ich natürlich einen eleganten Übergang zum Pankreas als nächstem abdominellen Organ. Und da gibt es sehr schöne experimentelle Arbeiten, dass das Endothelin die Pankreasdurchblutung deutlich reduziert, und wir wissen wiederum, dass das Endothelin in der Herzinsuffizienz signifikant erhöht ist und zu einem der wesentlichen Trigger in der Herzinsuffizienz führt, als einer der stärksten, wenn nicht überhaupt der stärksten Vasokonstriktoren und damit Nachlasserhöher. Und schauen wir uns das Ganze nun in Zusammenschau an, dann noch einmal eben eine experimentelle Arbeit, wenn ich Endothelin gebe nach einer Glukosebelastung, so senkt man akut dort die Insulinspiegel, setzt man das Endothelin dann wieder aus, steigen die Insulinspiegel sofort wieder an. Das heißt hier durchaus ein Erklärungsansatz, dass die Insulinproduktion letztendlich Endothelin vermittelt, im Pankreas deutlich abnimmt, damit eine Reduktion der anabolen Hormone und damit die katabole Situation letztendlich entsteht. Was wir uns auch einmal angeschaut haben an konsekutiven Patienten, den insulinogenen Index, und hier sehen wir eine direkte Korrelation mit dem Schweregrad der Erkrankung, hier gemessen am ProBNP. Das heißt, je schwerer die Patienten, desto geringer die Insulinproduktion. Ein nächstes Paradoxon, das wir in der Herzinsuffizienz kennen, ist, dass diejenigen Patienten mit dem niedrigsten Cholesterin das schlechteste Überleben haben. Also auch hier genau diametral entgegengesetzt der normalen Lehrmeinung. Hier sind die Mechanismen letztendlich auch völlig unklar. Was Kollege Rauchhaus zeigen konnte, ist vor allem, dass kein Zusammenhang mit der Kachexie in diesem Fall besteht. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass diese Patienten zu wenig Cholesterin aufnehmen bzw. zu wenig Reserven haben, sondern hier dürfte es sich primär um eine hepatale Produktion, sprich um eine Leberinsuffizienz handeln. Und wie der hepatische Leberfluss korreliert mit den systemischen, das Dia sieht man nicht besonders gut. Das habe ich schon vor 4 Jahren gezeigt und habe es damals schon gesagt und nicht ausgebessert. Hier sieht man den Leberfluss im Vergleich zur Schwere der Herzinsuffizienz. So nimmt dieser Progredient ab und der Widerstand in den Lebergefäßen nimmt signifikant zu. Das heißt, hier kommt es zu einer eindeutigen Senkung der Durchblutung, welche korreliert auch mit der Abnahme des Kardiakindex. Ob das relevant ist, das Wichtigste ist, wahrscheinlich nicht. Wir sehen hier auch konsekutiv mit der Zunahme der Schwere der Erkrankung, dass die Transaminasen ansteigen. Etwa fast die Hälfte der Patienten hat eine erhöhte Gamma-GT und Patienten mit einer schweren fortgeschrittenen Herzinsuffizienz. Und was wir sehen in der Herzinsuffizienz sind schwere morphologische Veränderungen, die Zonula occludens, die hier deutlich auseinandergehen und die Leberzellen durchaus zerfallen. Und dies ist offenbar weniger korreliert eben mit der Abnahme der Leberperfusion, sondern mit dem Grad der Tricuspidalinsuffizienz. Das heißt, es dürfte mehr der venöse Rückstau letztendlich verantwortlich sein für die erhöhten Transaminasen bzw. für die Partialinsuffizienz der Leber, die wir in der Herzinsuffizienz durchaus kennen. Und hier haben wir wiederum diese ganzen Variablen, die Transaminasen, die linear in die Höhe gehen mit der Schwere der Tricuspidalinsuffizienz. Was das Beruhigende daran ist, dass die Patienten hier in der Arbeitsgruppe um Gerhard Pölzel, der zeigen konnte, ist, dass nach Transplantation die Transaminasen sich erholen, die Leberfunktion sich im Wesentlichen erholt. Das ist ein Zeichen eben Ausdruck der hohen Regenerationskraft der Leber. Das heißt, das sind Mechanismen, oder die wir durchaus sehen, die uns aber in der Herzinsuffizienz weniger beunruhigen, im Gegensatz zur Niere, die uns viel mehr in der Herzinsuffizienz beunruhigt, da wir hier nicht unbedingt von reversiblen Prozessen sprechen können. Und auch hier haben wir einen direkten hemodynamischen Zusammenhang zwischen dem Widerstand in den Nierengefäßen und dem systemischen Widerstand, weniger mit dem Blutdruck, was für uns eigentlich ganz wichtig ist, weil das ist etwas, was wir immer wieder sehen in der Herzinsuffizienz, dass jeder auf den Blutdruck achtet und sagt, um Gottes Willen, der hat einen Blutdruck von 80 zu 70. Eigentlich ist das völlig uninteressant. Die Niere bricht nicht wegen dem Blutdruck zusammen, sondern wegen dem Widerstand. Und in diesem Bereich sehen wir oft nicht, oder wir können nicht routinemäßig messen, wie der Widerstand ist. Der Blutdruck bleibt fix in einem sehr großen Spektrum. Wenn ich dem Patienten zum Beispiel einen ACE-Hämmer gebe mit einem niedrigen Blutdruck, so senke ich meistens nicht einmal den Blutdruck, sondern senke den Widerstand und der Blutdruck bleibt stabil. Und das ist eben das Wesentliche, offenbar die hemodynamische limitierende an der Nierenfunktion. Das ist mir relativ wichtig. Also man sollte ihn auch nicht vergessen, den Blutdruck, nur man sollte nicht dem Patienten die Basistherapie verweigern, nur weil der Blutdruck niedrig ist, sondern man sollte sehr genau darauf achten und ihm eher widerstandssenkende Therapien noch zusätzlich anbieten. Und auch hier sehen wir eine direkte, interessanterweise, eine Daten von der Kollegin Neuhold, die sie gerade aufarbeitet, wiederum hier das Pro, also die Vorstufe von Vasopressin, ein Ansteigen des Vasopressins mit der Schwere der Erkrankung, hier das Nyrstadium und parallel ein Abfall der glomerulären Filtrationsrate. Und packt man diese drei Variablen letztendlich in ein Modell, BNP, Vasopressin und die Nierenfunktion, so sehen wir eine extreme Abhängigkeit aller dieser drei Variablen voneinander bis zum Schweregrad des Nyrstadiums 4. In diesem Moment entkoppelt sich offenbar diese Trias von diuretischen Hormonen, antidiuretischen Hormonen und Nierenfunktion in irgendeiner Form, sodass wir hier keine Korrelation mehr sehen. Ähnliches sehen wir hemodynamisch auch mit BNP und Rechtsventrikelfunktionen oder Widerständen, dass irgendwo in diesem Stadium plötzlich eine neurohumoral-hemodynamische Entkopplung offenbar auftritt. Und das dürfte in dieser Phase auch relevant werden, dass es dann letztendlich auch zur schweren Beeinflussbarkeit der Nierenfunktion bzw. der Diurese kommen kann. Ein gewisses Problem besteht daran sicher, dass die Niere nicht diese Regenerationskraft hat, und wir sehen hier auch experimentelle Daten bei Tieren nach einem Myokardinfarkt, Mäusen, dass man dort sieht, diejenigen Mäuse, die eine vorgeschädigte Nierenfunktion haben, dass die direkt nach einem Herzinfarkt ausgeprägte Glomerulosklerosen entwickeln und innerhalb weniger Wochen eine ausgeprägte Proteinurie entwickeln. Das heißt, wir haben hier sehr schnelle, frühe morphologische Schäden. Und hier haben wir uns gerade angeschaut auf der Intensivstation das Copeptin bei Intensivpatienten. Und hier sehen wir zum Beispiel eine extrem starke Korrelation zwischen denjenigen Patienten, die ein erhöhtes Vasopressin haben und wo innerhalb kurzer Zeit sich ein akutes Nierenversagen entwickelt, dass diejenigen, die innerhalb der nächsten Tage ein akutes Nierenversagen entwickeln, einen fast doppelt so hohen Spiegel haben an Vasopressin. Und das letztendlich auch ein recht guter Prädiktor ist, hier mit einer Area under the curve von 0,74. Das heißt, hier dürfen sehr enge Zusammenhänge bestehen zwischen dem Vasopressin und auch der Nierenfunktion. Und umgekehrt konnte man ganz gut zeigen, die Arbeitsgruppe um Wind aus Holland, eine sehr aktive Arbeitsgruppe, die zeigen konnte, dass wenn man, Tieren eine massive akute Nierenschädigung zuführt, hier mit einer 5/6-Nephrektomie, und gibt diesen Patienten einen Vasopressin-Antagonisten, so kann man sowohl die Proteinurie als auch letztendlich die Glomerulosklerose deutlich hintanhalten, allerdings in erster Linie nur in der Frühphase. Das heißt, bevor es zu manifesten Schäden offenbar kommt, in der Spätphase sehen wir hier keine signifikanten Veränderungen mehr. Was dafür spricht, wenn es zu einer akuten renalen Schädigung kommt, vielleicht auch interessant im Intensivsektor, dass die frühe Gabe eines selektiven Vasopressin-Antagonisten hier eine nephroprotektive Wirkung durchaus haben könnte. Beim ACE-Hämmer ist es in der Akutphase ebenfalls möglich bezüglich der Proteinurie, nicht im Rahmen der Glomerulosklerose. Interessanterweise in der Spätphase wirkt offenbar der ACE-Hämmer. Das heißt, man sollte durchaus sich überlegen, ob man nicht nephroprotektiv in solchen Akutstadien mit Vasopressin-Antagonisten und ACE-Hämmern nephroprotektiv arbeiten könnte. Hier noch einmal auch aus der Arbeitsgruppe, also auch vom Kollegen Wind aus Holland, der hier das Gleiche nochmal in einer anderen Arbeit zeigt, wo er zeitversetzt ACE-Hämmer dazugegeben hat und hier ebenfalls zeigen kann, dass die fokale Glomerulosklerose dadurch auch noch einmal zu bessern ist. Zusammenfassend aus den Daten oder Datenfragmenten, die ich versucht habe zusammenzusetzen, kann man, glaube ich, sagen, dass die abdominelle Klinik bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz vor allem im Wesentlichen durch eine Dysregulation in der Orchestrierung anaboler und kataboler Hormone auf der einen Seite, vasodilatieren, vasokonstringierender und vor allem diuretischer und antidiuretischer Hormone bedingt ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit.